und herzlich willkommen. Wir sind Lynn
und Maike,
die Gründerin von Little Plan.
Bei uns geht es aber nicht nur um Erste Hilfe am Kind und Themen um Gesundheit,
sondern auch um Vereinbarkeit, Eltern werden und Familie sein.
Herr Professor Dr. Böttinger, vielen Dank, dass wir heute hier in Köln sein dürfen. Wir sind in der Uniklinik. Wo genau?
Ja, Sie sind hier sozusagen im Hauptquartier der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin. Also meine Klinik, ich bin der Direktor dieser Klinik. Wir machen Narkosen für die operativen Eingriffe, die wir hier durchführen. 35.000 im Jahr. Wir versorgen auch intensivpflichtige Patientinnen und Patienten, insbesondere nach einer Operation. Wir haben in meiner Klinik 50 Intensivbetten. Wir machen auch die Notfallmedizin fast am gesamten Campus. Das heißt, wenn irgendwo ein Mensch Hilfe braucht im Notfall, dann sind wir dafür zuständig. Und wir haben ein Schmerzzentrum unter dem Dach der Anästhesiologischen Universitätsklinik. Und das sind die vier Säulen der Anästhesiologie, wie wir das immer gerne sagen. Das ist nämlich die Narkose, also die Anästhesie. Das ist die Intensivmedizin, in der Regel postoperativ. Das ist die Notfallmedizin, das ist die Schmerzmedizin.
Aber Sie sind ja jetzt nicht nur Direktor der Klinik hier, sondern auch Vorstandsvorsitzender vom GRC. Was ist der GRC und wieso machen wir heute das Interview? Heute ist ein besonderer Tag oder besser gesagt gestern und heute befinden wir uns in einer besonderen Woche.
Ja, der GRC ist der Deutsche Rat für Wiederbelebung und der heißt GRC deswegen, weil das die englischsprachige Abkürzung ist, German Resuscitation Council, GRC. Mhm. Der GRC, der Deutsche Rat für Wiederbelebung, wurde 2007 gegründet als interdisziplinäre, interprofessionelle Organisation von Menschen und von Organisationen und Fachgesellschaften, die sich sozusagen auf die Fahnen geschrieben haben, dass das Thema Wiederbelebung noch intensiver zu bearbeiten, als das die Jahrzehnte davor passiert ist. Weil der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand ist bei uns im Land, wie in allen zivilisierten Ländern, die dritthäufigste Todesursache. Und wir sind die Organisation, die sich sozusagen mit allen anderen, die bei uns auch organisiert sind, mit den Anästhesiologen, mit den Kardiologen, mit den Chirurgen, mit den Kinderärzten, darum kümmern, dass es mit der Wiederbelebung besser wird in Deutschland, als es jetzt schon ist.
Jetzt hatte ich eben schon angesprochen, wir befinden uns in einer besonderen Woche und ich muss sagen, persönlich, mein Instagram ist voll von einem Hashtag, das heißt, ich rette dein Leben. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir sagen seit 2009 öffentlich, dass Schülerinnen und Schüler in Wiederbelebung ausgebildet werden sollten, auch bei uns in Deutschland, ganz nach dem Motto, was Hänschen lernt, verlernt Hans nimmermehr. Das ist jetzt nicht gegendert, aber ich weiß gar nicht, wie man das jetzt gendern würde. Aber Sie wissen, was ich meine. Also wir sagen, jedes Kind muss bei uns im Land lernen, wie man wiederbelebt. Das muss für Kinder so sein wie Schwimmen oder Fahrradfahren. Auch wenn die das nie brauchen oder 30 Jahre nicht brauchen, fallen ins Wasser, gehen sie nicht unter. Und es ist gut, wenn Schülerinnen und Schüler das wissen, weil ein plötzlicher Herz-Kreislauf-Stillstand findet meistens zu Hause statt, also nicht irgendwo auf dem Fußballplatz, wie wir das jetzt alle bei Christian Eriksen in Kopenhagen bei dem Fußballspiel gesehen haben, sondern meistens zu Hause. Und wenn in jeder Familie eine Lebensretterin oder ein Lebensretter ist, dann könnten wir jedes Jahr in Deutschland mindestens 10.000 Menschenleben zusätzlich retten. Das ist unser Ziel. Wir haben alle oder viele, die Menschen, die einen Führerschein gemacht haben, die haben einen Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein gemacht. Das war zu spät. Deswegen ist es in Deutschland bis vor einigen Jahren, bis wir angefangen haben mit unseren Aktionen, so gewesen, dass nur etwa in 20%, wenn ein Kreislaufstillstand vorhanden war, ein Laie mit Wiederbelebungsmaßnahmen angefangen hat. In anderen Ländern, in skandinavischen Ländern, ist das 60%, 70%, 80%, diese Zahl. Also da helfen die meisten, bei uns halfen die wenigsten. Und das wollen wir ändern und deswegen sagen wir, Schülerinnen und Schüler müssen ausgebildet werden, weil beim Führerschein ist es zu spät. Die müssen das schon vor der Pubertät lernen. Und jetzt machen wir das 12 Jahre intensiv. Wir haben mit vielen Politikerinnen und Politikern Kontakt gehabt. Es gibt seit 2014 eine entsprechende Empfehlung der Kultusministerkonferenz bzw. des Schulausschusses. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt das seit 2015. Da sind wir immer hingefahren und haben die darüber informiert und daraufhin haben die uns dann unterstützt. Und es ist in Deutschland praktisch nicht umgesetzt. Und jetzt habe ich gesagt und jetzt haben wir gesagt, das kann nicht so weitergehen. Wir können jetzt 12 Jahre so weitermachen oder wir fordern jetzt von der Politik, dass bundesweit verpflichtend Schülerinnen und Schüler in Wiederbelebung ausgebildet werden müssen. Und unser Ziel ist, dass die neue Koalition im Bund dafür sorgt, dass in allen 16 Ländern das verpflichtend eingeführt wird. Der Bund kann das ja unterstützen durch verschiedene Maßnahmen, auch über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und das ist das Ziel unserer Aktion, die heißt, wir beleben Deutschland wieder. Hashtag, ich rette dein Leben, rettest du meines. Wir möchten über eine Petition dafür sorgen, dass die Politik sich jetzt intensiver damit beschäftigt als bisher, weil bisher war es weder nachhaltig noch flächendeckend, noch hat es zu irgendeiner gesetzlichen Verankerung der Wiederbelebungsausbildung von Schülerinnen und Schülern geführt.
Und dafür sammeln Sie jetzt Unterschriften. Gestern hat es gestartet und ich glaube, ein Drittel sind schon erfüllt innerhalb von 24 Stunden. Habe ich das richtig gesehen?
Also es rührt mich jetzt so richtig, wenn Sie das so sagen, Frau Hagemanns, weil es tatsächlich so, wir haben es gestern um 16 Uhr öffentlich gemacht und wir haben jetzt, ich habe gerade vor einer halben Stunde nochmal nachgeschaut, schon über 14.000 Unterschriften. Ich möchte alle nur sehr herzlich einladen, sich daran zu beteiligen. Wir brauchen offiziell 50.000 Unterschriften aus Deutschland, um als Petition akzeptiert zu werden. Dann muss sich der Petitionsausschuss des Bundestages mit diesem Thema beschäftigen. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir deutlich mehr Unterschriften bekommen werden. Und je mehr wir haben, umso mehr wird auch unser Einfluss sein. Also ich träume manchmal davon, wir haben vielleicht 400.000 Unterschriften zum Schluss. Das wäre natürlich großartig. Denn die Ausbildung in Wiederbelebung von Schülerinnen und Schülern ist etwas, das davon können alle nur profitieren. 10.000 Menschen leben zusätzlich. Jede und jeder ist dafür, egal welche Partei, egal welche Religion, egal welches Alter oder welches Geschlecht. Und trotzdem wird es nicht umgesetzt. Das ist das Problem. Und das werden wir ändern.
Wir kümmern uns ja um Erste Hilfe im Familienalltag. Und da ist natürlich immer die emotionale Komponente sehr hoch, wenn es darum geht, das eigene Kind wieder zu beleben. Was denken Sie, wie können wir schaffen, dass Familien weniger Angst vor Erste Hilfe haben?
Ich glaube, auch da ist es wichtig, dass man frühzeitig anfängt. Natürlich kann man, wenn jemand jetzt schon in der Phase der Familiengründung ist, ist derjenige ja in der Regel nicht mehr in der Schule. Dann nutzt es nichts, wenn wir es jetzt in die Schulen einführen. Wir hätten das schon vor 50 Jahren in den Schulunterricht einführen können und müssen. Es gibt Länder wie Norwegen, da ist das schon seit Jahrzehnten etabliert. Natürlich braucht der Notarzt in Norwegen manchmal auch ein bisschen länger als bei uns. Aber das ist das Entscheidende, auch für die Familien. Man kann aber auch als Erwachsene dann entsprechende Kurse machen. Und was wir auch machen, ist, dass wir den Kindern und Jugendlichen, wenn wir sie dann in Wiederbelebung ausgebildet haben und ihnen gezeigt haben, wie kinderleicht das ist, dann sind die stolz, dass sie was können. Und dann sagen wir denen dann immer, so, und jetzt geht ihr bitte nach Hause, ihr wisst jetzt, wie das geht. Und bitte in den nächsten 2 Wochen 10 Menschen zu Hause zeigen, wie einfach eine Wiederbelebung durchgeführt werden kann. Und so nehmen wir dann die Kinder und Jugendlichen auch als Multiplikatoren. Denen macht das Riesenspaß. Und das Know-how kommt dann genau dahin, wo es hin muss, nämlich in die Familien, weil die meisten Kreislaufstillstände passieren zu Hause. Es sind also in der Regel Familienangehörige oder Freunde betroffen, denen man mit 2 Händen helfen kann.
Viele Familien haben ja oder viele Mütter und Väter haben ja Angst, dass ihr Kind wiederbelebt werden muss. In der Realität ist das aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie haben, glaube ich, eine Zahl für mich, wie oft das wirklich von Laien gemacht werden muss in Deutschland.
Wir haben keine soliden Zahlen. Es gibt dazu keine Registerdaten und auch sonst keine soliden Daten. Aber es gibt Schätzungen, die liegen so bei ein paar wenigen 100 Kinder müssen pro Jahr in Deutschland außerhalb einer Klinik wiederbelebt werden.
Ja.
Das ist vergleichsweise wenig. Das muss man sich immer wieder sagen. Also man braucht keine so große Sorge haben, dass das eigene Kind betroffen ist von so einer Situation, weil es sehr, sehr selten passiert. Wenn bei Kindern, wenn es aber passiert, ist natürlich gut, man weiß, wie das geht mit der Wiederbelebung. Bei Erwachsenen ist das anders. Also jedes Jahr sterben mindestens 70.000 Menschen bei uns am sogenannten plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand, obwohl der Rettungsdienst da hinfährt, aber der kommt eben zu spät, weil das Gehirn schon nach 3 bis 5 Minuten stirbt. Und deswegen ist es so wichtig, dass nicht nur Eltern wissen, wie man reagieren muss, wenn so eine Situation auftritt, sondern das muss eigentlich jeder wissen. Also das Wissen um die Wiederbelebung ist eine Bürgerpflicht.
Und Sie haben die Leitlinien ja auch bewusst ganz einfach geschrieben für Laien, dass man, wenn man ein Kind reanimieren kann, dass man auch die Oma wiederbeleben kann. Also die Oma, die einen Herzinfarkt hat, macht man im Prinzip das Gleiche wie beim Kind. Es gibt eine kleine Ausnahme. Vielleicht können Sie ganz kurz zusammenfassen, wie reanimiert man denn in Deutschland Kinders, Omas?
Ich hatte das vorhin schon gesagt, also gucken, ob noch Lebenszeichen da ist, eine normale Atmung, wenn nicht, egal, anrufen, den Rettungsdienst mit 112 und dann die Herzdruckmassage durchführen mit 5 bis 6 Zentimeter tief, 100 bis 120 Mal pro Minute. Das ist bei Erwachsenen. Und bei Kindern, bei Säuglingen, bei Neugeborenen, Säuglingen, Kleinkindern extrem selten, dass da ein Kreislaufstillstand auftritt, aber es kann passieren, muss man wissen, dass die Ursache des Kreislaufstillstands anders ist als bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen ist es meistens ein Herzinfarkt oder eine Herzrhythmusstörung. So war das ja auch bei unserem Fußballer im Fußballstadion. Bei Kindern ist es meistens ein Sauerstoffmangel, der zum Kreislaufstillstand führt. Und deswegen ganz wichtiger Unterschied: Kinder muss man immer erstmal beatmen. 5-mal beatmen und dann mit der Herzdruckmassage beginnen, weil das Blut wieder zum Fließen zu bringen, zum Gehirn, macht ja nur Sinn, wenn da auch Sauerstoff im Blut ist. Und den muss man bei Kindern da erstmal wieder reinbringen. 5-mal beatmen, Kopf leicht überstrecken, Mundbeatmung machen, Mund-zu-Nase-Beatmung machen und dann erst mit der Herzdruckmassage beginnen. Und dann genauso wie beim Erwachsenen, also Kinder aber immer beatmen, nicht nur drücken. Beim Erwachsenen reicht das Drücken meistens, bis der Notarzt kommt, weil noch genügend Sauerstoff da ist. Bei Kindern 5-mal beatmen am Anfang, dann Herzdruckmassage 30-mal, dann 2-mal beatmen, dann wieder 30-mal Herzdruckmassage, wieder 2-mal beatmen. So wie man das beim Erwachsenen auch machen würde, wenn man bei Erwachsenen auch beatmet, was man tun kann, wenn man es kann und auch möchte.
Wenn man über Reanimation spricht, hört man ja immer, das Schlimmste ist eigentlich nichts zu tun. Wieso genau?
Ja, weil das Gehirn braucht so viel Sauerstoff, weil es so hoch entwickelt ist, dass es nach 3 bis 5 Minuten, also Herz schlägt nicht mehr, Blut fließt nicht mehr, kein Sauerstoff kommt an. Nach wenigen Sekunden werden die Menschen bewusstlos. Wir haben es bei Christian Eriksen im Fernsehen gesehen, der ist während er lief umgefallen. Und nach 3 bis 5 Minuten schon fängt das Gehirn an zu sterben. Der Notarzt, der Rettungsdienst kommt aber in der Regel erst nach 8 oder 9 Minuten in Deutschland. Wir haben eines der besten Rettungssysteme der Welt. Wir werden es nicht schaffen, dass die nach 3 oder 4 Minuten kommen. Im Mittel dauert es länger und dann ist das Gehirn halt schon tot. Und deswegen überleben im Moment auch nur einer von 10. Das ist ja meistens, wenn der Rettungsdienst früher kommt. Der kann ja auch mal um die Ecke sein. Oder wenn eben Laien, die gesehen haben, dass jemand umfällt, mit der Herzdruckmassage die Zeit überbrücken, das Blut zum Gehirn pumpen, den Sauerstoff dahin pumpen, die Zeit also überbrücken, bis der Rettungsdienst kommt. Wenn Laien etwas tun, dann verdreifacht das die Überlebensrate. Also dreifache Verbesserung des Überlebens durch die Herzdruckmassage. Da kann man gar nichts falsch machen und meistens wird auch viel zu wenig festgedrückt. Hauptsache heftige Herzdruckmassage, 100 bis 120 Mal pro Minute, fast 2-mal pro Sekunde, 5 bis 6 Zentimeter tief beim Erwachsenen. Beim Kind sagt man ungefähr ein Drittel des Durchmessers des Brustkorbs.
Das heißt im Prinzip, man kann mit einer Reanimation eine Situation gar nicht verschlechtern.
Nee, das geht überhaupt gar nicht. Sie haben es ja vorhin gerade gesagt, das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts tun.
Ja, und wir reanimieren auch, bis der Notarzt da ist. Wir hören damit nicht
Unterbrechung. Auf. Jede Unterbrechung, die länger als 5 bis 10 Sekunden dauert, verschlechtert das Überleben. Man soll sich nach 2 Minuten auch abwechseln lassen, weil dann selbst kräftige junge Menschen irgendwie nicht mehr ganz so gut wiederbeleben und die Herzdruckmassage durchführen. Und auch beim Abwechseln lassen bitte keine Unterbrechung machen, sondern der eine kniet sich schon und übernimmt dann ohne Unterbrechung. Das Blut muss fließen und das kann man durch die beiden Hände, mit denen man die Herzdruckmassage durchführt, dann sicherstellen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, das Blut fließt, weil wir mit den Händen arbeiten. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Böttiger, für die Zeit, für das Interview. Man findet Sie natürlich im Moment ganz aktiv unter Hashtag Ich rette dein Leben. Die Webseite heißt auch ichrettedeinleben.de. Die Petition bitte alle unterschreiben.
Ja, super, wenn alle unterschreiben. Wir brauchen 50.000 Unterschriften. Ich persönlich hätte gerne 400.000, weil dann können wir, glaube ich, richtig, ich sag mal, unsere Politikerinnen und Politiker motivieren, da endlich mal Entscheidungen zu treffen und gesetzliche Vorgaben zu machen. Andere Länder in Europa und selbst die Brasilianer machen uns das vor. Es kostet praktisch nichts und es rettet mindestens 10.000 Leben jedes Jahr zusätzlich bei uns.
Vielen, vielen Dank für die Zeit.
Vielen Dank, Frau Hagemann. Danke für Ihr Interesse.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
So machen wir es. Tschüss.